Wir wollen jetzt zusammen in Gottes Wort lesen. Wir sind im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12. Wir lesen die Verse 3 bis 11. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt: Mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen, nach ihrem Gutdünken, dieser aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Die Lesung hat bestimmt so verschiedene Reaktionen in uns hervorgerufen. Und daher will ich gleich am Anfang, bevor ich wirklich mit der Predigt anfange, noch ein paar Sachen vorwegschieben. Denn der Vergleich hinkt und der Autor weiß das. Und da meine ich ganz spezifisch Vers 9, wo der Schreiber den Zusammenhang herstellt zwischen den leiblichen Vätern und Gott als Vater. Er will zwar, dass wir als Leser, oder also wir als Leser oder auch damals, heute, von der Erinnerung an unsere leiblichen Väter etwas über Gott lernen und verstehen, aber das kann natürlich auch ganz gewaltig nach hinten losgehen. Leibliche Väter gibt es in allen Formen, Facetten und Farben. Und es gibt gute Väter, die sehr wohl Gottes Charakter gut vermitteln und seine Vaterschaft verkörpern. Aber es gibt in einer gefallenen Welt natürlich auch Väter, die das ganze Gegenteil tun. Väter, die ihre Kinder durch ihre Erziehung, ihr Verhalten ein falsches Gottesbild vermittelt haben. Willkürliche, vielleicht sogar gewalttätige Väter. Und je nachdem, wo unsere Erfahrung auf diesem Spektrum ist, wird der Wortlaut hier andere Reaktionen hervorrufen. Wir sollten also bedenken, dass der Text in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur geschrieben wurde. Und was hier zum Ausdruck kommt, das war damals nicht schlecht. Das ist auch nicht so zu lesen. Es ist auch nicht grenzwertig. Physische Bestrafung gehörte damals dazu. Und wo Vers 6 sagt, er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt, da habe ich das Wort schlagen nochmal nachgeschaut. Und die Betonung ist weniger auf der Härte der Strafe, sondern vielmehr, dass da ein ganz klares Maß reguliert ist. Dass es nicht willkürlich ist, sondern es gesetzlich bemessen. Ich habe immer noch Probleme, das genau zu formulieren, was ich da eigentlich meine, aber ich hoffe, ihr versteht ungefähr, worauf ich hinaus will. Und das wird zusätzlich nochmal betont in Vers 10. Denn jene, also die leiblichen Väter, haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken. Das heißt also, der Autor des Briefes macht hier Raum, dass die leiblichen Väter selbst der Standard waren, für was für eine Strafe sie verwendet haben. Und die sind nicht perfekt. Gott dagegen nutzt seinen perfekten Charakter als Maßstab und auch seine Sicht, also seine Kenntnis von uns, seine perfekte Kenntnis von uns. Und da ist keine Willkür, keine Rachsucht, keine Vergeltung, Triebhaftigkeit oder Machtmissbrauch. Gott handelt aus Liebe und Gerechtigkeit. Und das Zweite aus dieser anderen Kultur und Zeit, das ist auch der durchgehende Bezug auf Söhne. Heute würden wir wahrscheinlich Kinder einsetzen. Liebe Schwestern im Herrn, ihr dürft euch auch gern angesprochen fühlen, wenn hier vom Sohn die Rede ist. So. Also mit diesen potenziellen Stolpersteinen aus dem Weg können wir hoffentlich uns besser auf das, was der Text sagen will, konzentrieren. Also lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Vater bist, dass du gut bist und dass du liebend bist. Wir bitten dich, dass du auch diesen Text für uns gebrauchst, um das tief in unsere Herzen zu schreiben, sodass, wenn wir mal Leid erfahren, dass wir uns dann daran erinnern und dass es uns Trost gibt und stärkt. In Jesu Namen. Amen. Also die Frage, mit der sich der Text vor uns beschäftigt, ist: Warum lässt Gott zu, dass Christen Verfolgung erleiden? Der Hintergrund des Hebräerbriefes ist, dass wir hier eine Gemeinde haben, die bestand aus Hebräern, aus jüdischen Gläubigen, die Jesus als Messias, als ihren versprochenen Retter angenommen hatten und die deswegen von ihren eigenen Landsleuten verfolgt wurden. Und sie standen unter dem Druck, ihren neuen Glauben wieder zu verraten und aufzugeben. Wir können das auch, wenn wir eine Seite zurückblättern, auf Seite 1244 nachlesen, Kapitel 10, Verse 32 bis 34. Zwei Seiten. Nee, doch nicht. Ja, hier. Denkt aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, einen großen Kampf des Leidens erduldet habt und zum Teil selbst durch Schmach und Bedrängnis ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft mit denen hattet, denen es so erging. Denn ihr habt auch mit meinen Fesseln Mitleid gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz im Himmel habt. Die Christen in dieser Gemeinde, die wurden für ihren Glauben verfolgt, enteignet, verhaftet, verhöhnt, vielleicht später sogar hingerichtet. Sie erlitten viel. Und in den ersten 11 Kapiteln, da lernen wir den Zweck des Leidens von Jesus und was er bedeutet für uns, dass Jesus für uns geopfert und bestraft wurde für unsere Sünden, sodass wir dafür nicht bestraft werden müssen. Und der Autor listet auch eine ganze Liste von Gläubigen, die im Alten Testament, also noch vor Jesus, für ihren Glauben an den Messias verfolgt wurden und zum Teil auch gestorben sind. Er sagt quasi, das ist die christliche Normalität. Und das ist auch noch heute so in den meisten Teilen der Welt. Im Prinzip ist es allen Gläubigen bisher so ergangen. Und allen voran Jesus selbst. Das ist der Hintergrund des Textes. Und auch wenn wir heutzutage in Deutschland nicht eine körperliche Verfolgung haben, ist der Text doch relevant für uns, weil ich denke, dass man auch diesen Text anwenden kann auf Leiden im Allgemeinen. Und deswegen, es ist schon komisch, dass in Versen 5 und 6 er schreibt, dass im Leiden Trost ist. Vers 5 und 6. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt: Mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er, und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Die Hebräer wurden enteignet, eingesperrt, drangsaliert. Wie können diese Worte tröstlich sein? Wie können diese Ereignisse Trost beinhalten? Wenn wir leiden, dann kommen doch ganz schnell Fragen wie: Warum passiert mir das? Warum lässt Gott das zu? Und je länger das Leid anhält, umso lauter werden diese Fragen. Und umso mehr verändert sich auch, umso mehr verändern wir uns unter diesem Druck und umso mehr verändert sich unsere Sicht auf Gott. Bis zu einem Punkt vielleicht, wo wir dann sagen: Vielleicht liebt mich Gott nicht mehr, denn warum sonst würde mir all das passieren? Und da kommt dieser Trost wirklich zugute. Der Schreiber hat wie ich es jetzt im Text studiert habe, 4 Arten und Weisen hier, wie Leid für uns Christen auch Trost beinhaltet. Wenn wir das richtig verstehen. Also 4 Arten und Weisen. Hier ist die erste. Die Verfolgung der hebräischen Christen, die kommt von Menschen mit böser Absicht. Das sehen wir in Vers 3. Sie kämpfen gegen Sünde an, die Sünde ihrer Verfolger, die sie dazu bringen wollen, ihren Glauben zu verraten. Und auch wenn wir das hier in Deutschland nicht körperlich vielleicht erfahren, als Christen werden wir doch belächelt, ausgelacht, als Studenten vielleicht auch ausgelacht oder übergangen hier und da mal. Denn warum würde man sowas glauben, wenn man ein angehender Wissenschaftler sein will, solche Märchen? Aber wer da standhält, der kämpft gegen Sünde an. Nur noch nicht bis aufs Blut. Und dieser Text sagt, dass Gott uns mit der Sünde dieser anderen Menschen erziehen kann. Das ist total counterintuitiv. Also Gott ist in der Lage, mit dem Bösen gegen uns Gutes in uns zu bewirken. Und das ist ja genau der Zweck von Erziehung, oder? Dass wir, dass etwas Gutes aus uns herauskommen soll, mehr Gutes. Gott ist in der Lage, mit dem Bösen gegen uns Gutes in uns zu bewirken. Wenn wir das wissen und glauben, das ist ein Trost. Zweitens, daraus kann man schließen, dass Gott das letzte Wort hat. Er ist und bleibt in Kontrolle. Und er allein kann abschätzen, wie viel wir ertragen können. Und er ist derjenige, der dosiert das Maß und er kann es auch stoppen. Deshalb ist das richtige Verständnis auch von diesem Wort wichtig, wenn es hier heißt schlägt, weil es wird sonst nur verwendet, wo es gerichtlich oder öffentlich kalkuliert wurde. Es ist bemessen, es ist nicht willkürlich, es ist nicht zufällig. Für uns mag es sich das Leid trotzdem noch anfühlen, als wäre es überwältigend, aber Gott kennt uns besser und er will uns auch dadurch stärker machen. Und das auch zu wissen, das ist definitiv Trost. Da stellt sich natürlich die Frage, wurden die Hebräer bestraft? Weil Vers 5 scheint ja so das anzudeuten. Gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Und wenn ja, für was? Ja, Kapitel 5 des Hebräerbriefs, Vers 11, gibt uns vielleicht einen möglichen Hinweis darauf. Davon hätten wir noch viel zu reden, steht da. Aber es ist schwer, weil ihr im Hören so träge geworden seid. Denn obwohl ihr längst Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Lehre, der göttlichen Worte lehrt. Und dass man euch Milch gibt und nicht feste Nahrung. In den ersten 5 Kapiteln, also bis zu dem Punkt, da hat der Schreiber des Briefes erklärt, was genau Jesus im Alten Testament erfüllt, dass er große Teile erfüllt. Und dann bricht er ab und sagt, ihr habt stark nachgelassen, meine Freunde. Ihr hättet eigentlich weiter im Glauben wachsen sollen, aber ich kann gar nicht auf dem Level weitermachen. Ihr habt das Wort Gottes vernachlässigt. Und da sieht man auch die Parallele zwischen, wenn wir als Christen nicht reif sind, dass wir dann sind wie kleine Kinder, die Milch brauchen, aber auch, dass da ständig die Erwartung da ist, es ist normal zu wachsen. Und das haben halt die hebräischen Christen schleifen lassen. Und das bringt mich dann zu dem dritten Grund, dass im Leid auch Trost ist. Wenn wir als Christen ungehorsam sind und wenn wir im Glauben stagnieren, wenn wir irgendwie stehen bleiben, dann gibt uns Gott nicht auf. Er ist ein treuer Vater. Er lässt uns nicht fallen und verwirft uns, weil wir nicht den Level erreicht haben, der sich da so vorgestellt hat, sondern er liebt uns wie Jesus. Und deswegen erzieht er uns. Er will Wachstum in uns sehen. Er will mehr aus uns machen, als wir für uns selbst sehen. Und wenn wir aber nicht durch sein Wort wachsen wollen, ja, dann gebraucht er die Umstände unseres Lebens. Aber er will auf keinen Fall Stillstand. Alle Eltern freuen sich über Wachstum ihrer Kinder, sei es geistlich oder körperlich. Und sobald sie aufhören zu wachsen, dann werden sie besorgt und rennen zum Arzt oder machen Förderprogramme oder versuchen daran was zu ändern. Und denkt nur an die Geduld von Eltern für ihre Kinder, die alles übersteigt, auch das von anderen Kindern, also die Geduld für andere Kinder. Und Gott liebt uns viel mehr als die besten Eltern von uns. Und deswegen sagt der Schreiber, dass wir aus der Erziehung Gottes Heilsgewissheit schöpfen können. Lest Vers 7. Vers 7. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch als wie mit Kindern, Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Als liebender Vater verwendet er alles, alles zu unserem Besten, damit wir im Glauben wachsen und werden wie Jesus. Und das heißt halt, was auch immer wir durchmachen, Gott ist im Wirken in uns. Es gibt nichts, was umsonst geschieht. Alles hat vor Gott eine Bedeutung, auch wenn wir das nicht verstehen und auch wenn wir das manchmal echt erdrückend finden, was wir durchmachen müssen. Und sich daran zu erinnern, das zu wissen, das ist ein wahrer Trost. Andererseits, schaut euch Vers 8 mal an. Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Bastarde, das ist ein hartes Wort. Also es gemeint ist, ihr seid unrechtmäßige Kinder, ihr seid keine Kinder Gottes dann. Das heißt, wenn wir nie krank werden als Christen, reich sind, alle uns mögen, keine Verfolgung durchmachen müssen, keine Sorgen haben, dann, sagt der Schreiber, dann sollten wir uns sorgen. Das ist genau das Gegenteil, was manche Prediger, die sich christlich nennen, uns weismachen wollen. Das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss. Weil alles vor Gott hat eine Bedeutung für unser Leben und Gott kann Leid als ein Erziehungsmittel gebrauchen, um uns wachsen zu lassen. Und das wird auch noch deutlicher jetzt im nächsten Punkt und dann wenn wir uns nachher nochmal Jesus anschauen. Der vierte Punkt, den finde ich am fesselsten, das ist der langfristigste. Gott erzieht uns aus Liebe. Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Was ist ein Ausdruck großer Liebe? Woran erkennen wir, dass wir jemanden lieben? Wir wollen mit der Person viel Zeit verbringen. Wir wollen eine Beziehung mit der Person pflegen. Wir wollen ihnen nahe sein. Gott erzieht uns, damit wir heiliger werden. Oder überhaupt, damit wir heilig werden. Vers 10. Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, die leiblichen Väter. Dieser, Gott, aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Je heiliger wir werden, umso näher kommen wir Gott. Umso näher sind wir Gott auch schon jetzt. Und das Ende, das Ziel ist, dass wir Gott dann so nah sind, dass es keine Barriere mehr gibt in der neuen Welt. Er sehnt sich als Vater, mit uns Zeit zu verbringen, uns nahe zu sein, und er will uns in seine Arme schließen, am liebsten schon jetzt. Aber wenn sich unsere Interessen mehr an den vergänglichen Dingen klammern, oder Reichtum und Einfluss, Ruhm, Entertainment und so eine Sachen, oder irgendetwas, was wir dann mehr lieben als Gott, dann wird er uns durch die schlechten Zeiten unseres Lebens zeigen, dass es keinen Halt gibt im Leben, außer bei ihm. Deswegen bleibt auch Vers 11 realistisch. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Erziehung tut weh, schmerzt und bringt Tränen. Manchmal wird uns was weg, also ja, wenn Kindern mal was weggenommen wird, dann gibt es ein großes Geknatsche. Es scheint manchmal überwältigend. Wir verstehen auch nicht immer gleich, warum. Aber dann, später, aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit, das ist so zu werden wie Jesus selber. Und wenn man so ist wie Jesus, dann hat man keine Blockade mehr in der Beziehung zum himmlischen Vater. Dann hat man diese Nähe, die auch Gott will mit uns. Dann rennen wir nicht mehr weg. Er zieht uns aus Liebe, weil er uns nahe sein will. Und ist das nicht eine Wahnsinnsperspektive, wenn man die hat und aufrechterhält, wenn man eine Krise durchstehen muss? Wenn wir so denken, dann haben wir auch im Leid Trost. Und dann wird sich auch unsere Sicht auf Gott in Leid nicht zum Negativen hin her verkrümmen. Und wir haben Hoffnung in den düsteren Momenten unseres Lebens. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, diese vier Punkte. Erstens, Gott bewirkt in uns, dass das, was... Moment nochmal. Gott bewirkt mit dem Bösen gegen uns Gutes in uns. Punkt 2, der Vater ist immer in Kontrolle, was geschieht. Es gibt uns Gewissheit, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und dass er mehr aus uns machen will. Und Gott liebt uns und macht uns heilig, weil er mit uns, weil er uns nahe sein will. Für manche stellt sich jetzt allerdings die Frage, ist alles Leid, was mir zustößt, eine Strafe Gottes? Ist alles Leid, was mir zustößt, eine Strafe Gottes? Auf keinen Fall. Die hebräischen Christen hätten mit Sicherheit auch dann noch viel Verfolgung durchmachen müssen, wenn sie reife Christen gewesen wären, wenn sie das Wort nicht vernachlässigt hätten. Und der Grund dafür, den finden wir in Vers 3 gleich am Anfang. Da steht, denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Denkt an den. Wer ist das? Jesus. Denkt an Jesus, der in seinen 33 Jahren so viel erlitten hat und nichts davon wäre in irgendeiner Weise eine Bestrafung gewesen, denn Jesus hatte keine Sünde. Ein bisschen früher im Hebräerbrief steht, dass Jesus gehorsam lernte an dem, was er litt. Das ist ein komischer Vers, weil Jesus war ja vollkommen gehorsam. Was gab es denn dann noch für ihn zu lernen? Aber ich erkläre es mal mit folgendem Beispiel. Sagen wir mal, wir haben vor uns ein paar Steinchen, funkelnde Steinchen, Edelsteine. Und einer davon, wissen wir, ist ein Diamant. Wie bekommen wir heraus, welcher von den Steinen ein Diamant ist? Wir nehmen das härteste Material, was wir finden können, und kratzen alle Steine. Und der Stein am Ende, der keinen Kratzer hat, das ist der Diamant. Weil Diamanten kann man nur mit einem anderen Diamanten kratzen, das sind die härtesten Materialien, die wir haben, die es gibt. Jesus und sein Gehorsam sind wie ein Diamant. Doch um das Ausmaß, um die Tiefe seines Gehorsams zu erkennen und das vor den Augen aller Menschen, kam Jesus in die Welt. Er erfuhr Hunger, Durst, viele schlaflose Nächte, Feinde, falsche Freunde und wer weiß was. Und nicht einmal wurde er unter diesem ganzen Druck und der Feindseligkeit auch nur in Gedanken ungehorsam. Indem er sich zum Beispiel an seinen Feinden gerecht hat oder ihnen eins ausgewischt hat oder seine Jünger angeschnauzt hat, weil sie ihn auf dem Boot geweckt haben. Jesus nahm keinen einzigen Kratzer. Aber ohne seine Leiden hätten wir das nicht erkannt. Wir hätten vielleicht sogar gesagt, ja, was ist da so Besonderes dran? Kann ich auch. Und das Zweite mit den Diamanten ist auch, dass die nur unter hohem Druck und hoher Hitze entstehen. Und weil Gott uns liebt, will er uns machen wie Diamanten, aber das geht halt nur unter hohem Druck und Hitze. Und deswegen wird er Situationen senden, die unseren erneuerten Charakter wirklich herausbringen. Und Jesus hat es auch gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen und sie werden euren Vater verherrlichen, der in den Himmeln ist. Und das wird am deutlichsten, wenn es schwierig ist. Ist also jedes Leid eine Strafe? Keineswegs, keineswegs. Jesus ertrug Gottes Gericht, unsere Strafe am Kreuz für uns. Und deswegen ist jetzt jede Züchtigung, jedes Leid, das wir erfahren, ein Ausdruck von seiner Liebe, mehr aus uns zu machen. Er will uns zu Diamanten machen. Und er will, dass wir in diesem Leid auch von seiner Kraft Gebrauch machen, damit wir der Welt zeigen, was er in uns tun kann. Und deswegen sollten wir jede schwierige Situation, jedes Leid auch ansehen als eine Gelegenheit, Gott die Ehre zu geben, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und gleichzeitig können wir auch dann in solchen Zeiten Ausschau halten in uns nach Schwachpunkten, die wir Gott im Gebet übergeben können, damit sein Heiliger Geist auch noch den Rest, der da noch fehlt, heiligt. Denn wir Christen, wir werden ständig beobachtet. Die Leute sind aufmerksam. Mir ist das einmal auf Arbeit bewusst geworden, als ich zu Kollegen ins Zimmer ging und musste da einen PC einrichten. Und manchmal haben ja PCs diese Eigenschaft, einen wahnsinnig zu machen. Und wir haben uns dann unterhalten über ein paar nervige Dinge bei der Arbeit. Und ich habe gekocht innerlich, weil der PC mich echt zur Verzweiflung gebracht hat. Aber irgendwie meinte dann die Kollegin, ja, aber du sagst ja sowieso nicht Schimpfwörter. Und da war ich auch ganz verwirrt, weil es mir jetzt nicht aufgefallen oder ich war ganz baff, dass ihr das aufgefallen ist. Und das sind aber so eine Momente, wo wir dann merken, oh, wir haben Gott die Ehre gegeben, war uns gar nicht bewusst. Und gleichzeitig wusste ich, ja, du kannst nicht mein Herz sehen. Da ist eine Riesenbaustelle. Ich bin immer noch am Kochen. Und es ist eigentlich gar nicht wert, hier zu kochen und die Verfassung zu verlieren fast. Also, ja, wir können Gott in diesen Momenten die Ehre geben. Trotzdem sehen wir, ja, es gibt auch noch richtig viel noch zu tun für Gott in uns. Und diese Art und Weise zu denken, die kommt nicht einfach und natürlich. Die kommt, wenn wir in den Zeiten, wo keine Krise ist, wenn wir uns da die Gedanken schon vorbereiten, wenn wir da unsere Gedanken ausrichten, sodass, wenn das Leid kommt und es kündigt sich nicht an, dass dann unsere Gedanken mit dem Leid richtig umgehen, das richtig interpretieren und dass wir uns dann auch das Trost herausnehmen, was da mitkommt, den Trost. Und wenn wir andere Menschen sehen, die durch schwierige Zeiten gehen, dann sollten wir auch nicht zu denen hingehen und sagen, hier, ich habe ja 4 Punkte, da geht es dir gleich besser. Die Bibel hat einen ganz anderen Ratschlag, weil sie weiß, Menschen, die leiden, sind keine guten Schüler. Hören auch nicht so gut. Die Bibel sagt in Römer 12, mit denen, die weinen, sollen wir weinen. Aber wenn dann die Krise über ist, dann lohnt es sich zu reflektieren. Wie wurde ich verändert? Wie wurden andere Menschen verändert? Wie wurde ich geheiligt? Habe ich Gott neu erkannt? Haben die Menschen neu Gott erkannt? Und diese Erkenntnisse darf man auch ruhig mit der Bibel abgleichen. Wir wollen ja Gott nichts Ungereimtes nachsagen. Und dann können wir diese Erfahrungen auch miteinander teilen, sodass wir alle gestärkt werden davon. Wie oft ist ein Zeugnis auch ein Moment, wo wir dann merken, ah ja, jetzt wo du sagst, in meinem Leben kenne ich das auch. Was ist aber, wenn wir heute oder wenn du heute hier sitzt und du hast Jesus noch gar nicht dein Vertrauen geschenkt und würdest Gott nicht deinen Vater nennen? Was für eine Bedeutung hat Leiden für dich? Hat es einen Sinn? Ja, du kannst definitiv mit Sicherheit also was lernen und Erfahrungen sammeln, aber kannst du sagen, dass alles Leid für dich einen Sinn hat und nicht umsonst ist? Dass es mehr aus dir macht? Dass es zu deinem Besten dient? Gott gebraucht auch das Leiden im Leben von Nichtchristen zu ihrem Guten. Denn viele, die zum Glauben an Jesus kommen, die erzählen, dass als sie durch eine Krise gegangen sind, sie erst diese neuen Fragen bekamen und dieses Interesse entwickelten, sich auszustrecken nach Gott. Und vielleicht bist du an dem Punkt heute. Und dann bitte sprich uns an und wir würden dir gerne auch noch mehr Fragen beantworten, sofern wir das können. Dir Verse dazu in der Bibel zeigen und wenn du möchtest, dich Jesus vorstellen. Und so, ja, so dass du ein Kind Gottes werden kannst. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, wir haben definitiv einen ziemlichen Perspektivenwechsel gesehen in dieser Bibelstelle. Und wenn es uns gut geht, das nehmen wir mit nach Hause, dann müssen wir diese Gedanken vorbereiten, dieses Bewusstsein, dass im Leid Trost ist. Und dann werden wir auch kompetentere Tröster. Denn am Ende steht eine wunderbare Zukunft für uns mit einem Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns nahe sein will. Er liebt uns, er erzieht uns, er ist geduldig und er will mit uns sein. Und er macht uns wie seinen Sohn Jesus, wie so einen Diamanten. Und ich möchte deswegen schließen mit dem letzten Vers, Vers 11. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt worden sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Amen.